Heute ist ja Abendmahlssonntag und wir feiern einmal im Monat in unserer Tradition Abendmahl. Und bevor wir das heute tun, möchte ich gern mit uns ein bisschen tiefer darüber nachdenken, was wir denn eigentlich da tun. Du kannst vielleicht durch hinstellen, wenn wir Abendmahl feiern. Das ist vielleicht sowas wie ein kleiner Qualitätsprüfungstest oder irgendwie sowas. Wenn man etwas immer wieder macht, ist es gut, darüber nachzudenken, was man denn da eigentlich tut. Das Abendmahl ist ja keine Erfindung der Kirche, sondern es wurde von Jesus selbst im Rahmen einer jüdischen Passafeier eingesetzt. Und beim Passafest gedenken die Juden ja an die Rettung durch Gott aus der Sklaverei in Ägypten. Hast du schon? Okay, dann machen wir so, ja? Hier sehen wir das wohl berühmteste Bild vom sogenannten letzten Abendmahl. Das hat Leonardo da Vinci gemalt. Und das ist natürlich alles andere als eine historische Darstellung. Denn Jesus hat mit den Jüngern das Mahl nicht an so einem Tisch gefeiert, sondern auf dem Boden. Und wenn wir mal auf die Idee kommen sollten, wieder mal wie Jesus mit seinen Jüngern zu feiern, dann würden zuerst mal die Stühle hier rausgehen. Und dann würde es Bitterkräuter geben, vielleicht ein nicht-vegetarisches Lamm, ungesäuertes Brot und die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Und Jesus hat dieses Mahl mit seinen Jüngern gefeiert und das ist das Erste, was man so festhalten kann. Das Abendmahl ist ein Jünger- und Jüngerinnenmahl. Und während dieser gemeinsamen Passafeier hat Jesus einen Teil der Passaliturgie, die ja genau vorgeschrieben ist, hat er gedeutet und er hat Brot und Wein auf sich selber bezogen. Und er hat die Jünger beauftragt, diese Feier in dieser neuen Weise zu wiederholen. Und jetzt lesen wir mal die Szene vom Abendmahl und ich lese nach Lukas, das ist Kapitel 22, Vers 14 bis 20. Und als die Stunde kam, setzte sich Jesus nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Sehr bekannte Verse. Und wenn du dich vielleicht wunderst, dass hier zweimal der Kelch vorkommt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass bei dieser Passafeier ja vier Kelche verwendet wurden. Und Jesus hat eben das erste Mal, wie hier in Vers, weiß ich gerade nicht mehr, 16, und das zweite Mal eben im Vers 20 darüber gesprochen und gebetet. Und bevor wir uns jetzt ein paar Grundzüge aus diesem Text näher anschauen, möchte ich gerne mit uns etwas ausführlicher zu den unterschiedlichen Traditionen etwas sagen, insbesondere auch natürlich zu unserem Hintergrund. Das Abendmahl wird ja in der Christenheit recht unterschiedlich verstanden und dementsprechend praktiziert. Und in der langen Geschichte der Kirchengeschichte hat das Abendmahl, das Brotbrechen, der Tisch des Herrn oder die Eucharistie, wie es in anderen Traditionen genannt wird, viel Anlass für heftigen Streit und gravierende Trennungen gegeben. Und das hat bereits im 8. Jahrhundert angefangen Und einer der bekanntesten Abendmahlstreits hat zwischen den Reformatoren Luther und Zwingli 1529 stattgefunden. Und erst unglaubliche 450 Jahre später, nämlich 1973, haben die lutherische und die reformierte Kirche Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft vereinbart. Also so tief geht da der Riss. Und mir geht es nicht darum, die unterschiedlichen Deutungen zu kritisieren. Es ist ja offensichtlich, dass man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, sonst würde es sie ja gar nicht geben. Und dennoch möchte ich natürlich eine Deutung anbieten und favorisieren. Und dabei folge ich im Wesentlichen Uwe Swarat, ehemaliger Professor für systematische Theologie an der FH in Elstal bei unserem Seminar. Also worin bestehen denn nun die Unterschiede? Haben auf dem Traditionen. Die Kirchenvertreter haben auf dem vierten Laterankonzil im Jahr 1215 das Dogma der sogenannten Transsubstantiation festgelegt. Das besagt, dass sich bei der Wandlung durch einen Priester die Substanz von Brot und Wein in die Substanz von Christi Leib und Blut verwandelt, während die äußeren Erscheinungsformen, die sogenannten Akzidentien, unverändert bleiben. Und diese Sichtweise findet man in der römisch-katholischen und in den orthodoxen Kirchen. Die lutherische Kirche dagegen vertritt die sogenannte Realpräsenz, das meint die wirkliche Gegenwart. Das heißt, Jesus Christus mit seinem Leib ist tatsächlich mit seinem Leib und Blut gegenwärtig, allerdings ohne Wandlung. Die freikirchlichen Traditionen sind in der Regel der reformierten Ansicht, genauer der Ansicht von Huldreich Zwingli gefolgt, die in Abgrenzung zu Luther das Abendmahl als Symbol versteht. Luther sagte, ist doch klar, steht doch hier, das Brot ist mein Leib, beziehungsweise ist mein Blut. Und Zwingli meinte damit, dass Jesus damit sagt, das bedeutet, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Damit wir etwas klarer sehen, schauen wir uns mal die Position von Zwingli ein bisschen genauer an. Und Zwingli, da muss man eigentlich Taufe und Abendmahl immer zusammen sehen. Und er legt Wert darauf, dass die ursprüngliche Bedeutung von Sakrament, also vom lateinischen Sacramentum, die erste Bedeutung zum Zuge kommt, und die ist Eid. Das heißt, Zwingli denkt, dass man in Taufe und Abendmahl, dass der Mensch einen öffentlichen Eid ablegt, dass er ein Christ ist und sich zur Kirche bekennt. Und dadurch wird die Kirche vergewissert, dass dieser Mensch an Christus glaubt. Das heißt, nach Zwingli ist derjenige, der in der Taufe und im Abendmahl handelt, nicht Gott, sondern der Gläubige. Darum können die Sakramente den Glauben weder stärken, noch können sie ihn befördern. Sie können auch die Menschen nicht der Gnade Gottes und der Vergebung gewiss machen. Und zugleich liegt nach Zwingli in den Sakramenten eben auch eine Verpflichtung des Einzelnen, sein Leben nach der Regel Christi zu führen. Ein Mittel der Gnade, sagt er, sind die Sakramente nicht. Sie sind vielmehr Zeichen der Gnade. Und zwar, und auf diese Unterscheidung kommt es etwas an, nicht Zeichen einer Gnade, die jetzt, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, verliehen wird, sondern es ist Zeichen einer Gnade, die bereits vergeben worden ist, als der einzelne Mensch zum Glauben gekommen ist. Also es ist Zeichen nicht für ein gegenwärtiges, sondern für ein vergangenes Geschehen. Also der gläubige Mensch wird hier betont, der im Abendmahl handelt. Es ist der Mensch, der sich an den Kreuzestod Jesu erinnert, und es ist der Mensch, in dessen Geist Christus beim Mahl gegenwärtig ist. Ein symbolisches Abendmahlsverständnis im Sinne von Zwingli zu haben, bedeutet also, dass Christus nur innerlich in unserem Geist gegenwärtig ist und dass das Abendmahl nur auf das, was in der Vergangenheit geschehen ist und nicht auf ein jetziges, auf ein gegenwärtiges Handeln zu beziehen ist. Kurz gesagt, es ist der gläubige Mensch, der im Abendmahl handelt und nicht Gott. Und ein Gemeinschaftsmahl ist es in dem Sinn, dass man sich im Abendmahl gegenseitig als Christen erkennt und sich verpflichtet, in der Verbindlichkeit der Gemeinde ein christliches Leben zu führen. Zwinglis Punkt ist also, der gläubige Mensch bekennt sich zu Christus und zur Kirche. Und dem ist natürlich selbstverständlich auch zuzustimmen. In der Tat sind Taufe und Abendmahl gemeinsames Handeln der gläubigen Gemeinde und des einzelnen Christen, durch das sie sich zueinander und zu Christus bekennen, es gesagt ist. Hat Zwingli recht, wenn er die Sakramente nur als Handeln des Menschen und nicht als Handeln Gottes ansieht? Handelt Gott im Abendmahl oder schauen die Gläubigen nur auf ein früheres Handeln Gottes zurück? Empfangen wir beim Abendmahl jedes Mal etwas von Christus oder danken wir nur für das bereits Empfangene? Ist das Abendmahl eine aktuelle Zusage und Vergewisserung der Gnade Gottes und stärkt Christus im Abendmahl unseren Glauben oder bestätigen sich allein die Gläubigen gegenseitig, dass sie in der Gnade stehen? Die Antwort auf diese Fragen hat natürlich Konsequenzen. Oder anders gesagt, wenn da nichts anderes zu erwarten ist als die gegenseitige Versicherung, dass wir ein christliches Leben führen wollen, Jesus und uns gegenseitig treu sein wollen, ist das vielleicht doch etwas dünn. Und das kann natürlich auch den Zugang zum Abendmahl für Einzelne erschweren oder gar ganz verstellen. Zwingli hat vorgeschlagen, das Abendmahl nur 4-mal im Jahr zu feiern. Warum eigentlich öfter? Wenn der Glaube keine Stärkung erfährt, besteht ja auch kein geistliches Bedürfnis nach dem Abendmahl. Es könnte sogar das Gegenteil der Fall sein. Weil die Gemeindeglieder sich im Abendmahl gegenseitig bestätigen, dass sie in der Gnade stehen, muss ja beim Einzelnen die Frage auftauchen, bin ich denn heute an diesem Sonntag zu diesem Bekenntnis überhaupt in der Lage? Was mache ich mit dem ungeklärten Streit von gestern oder den negativen Gedanken über die Person, von der ich meine, dass sie mich bei der Begrüßung gerade übersehen hat? Solche Dinge lassen schnell die Warnung des Paulus aufblitzen, wir sollen das Abendmahl nicht unwürdig halten. Schnell könnte ich dann zu dem Ergebnis kommen, dass ich mit Christus und den Glaubensgeschwistern noch nicht vollkommen im Reinen bin und scheue mich vielleicht deswegen, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn man nur mit einem felsenfesten Glauben und einem weißgespülten Gewissen am Abendmahl teilnehmen darf, dann wird es schnell zu einer schweren Last und nicht ein Akt für die Perfekten. Aber ist das Abendmahl wirklich ein Akt für die Perfekten? Ist das tatsächlich gemeint, dass das Abendmahl wie ein Gesetz vor uns stehen soll und ist es nicht gerade der Inhalt des Evangeliums, dass Gott die Schwachen und Zweifelnden und Angefochtenen zu sich ruft? Man muss wissen, was man tut, wenn man mit Zwingli sagt, das Abendmahl schenkt keine Vergebung und stärkt nicht den Glauben, sondern bezeugt nur, dass wir alles bereits bekommen haben. Bei einem solchen Mahl sind dann nicht die willkommen, die sagen, ich brauche Gott, sondern dann treffen sich dort nur die geistlichen Musketiere. In diesem Sinne kann das Abendmahl ja nur abschrecken, zumindest wenn man nicht gerade in allem auf der Höhe ist. Und es führt zu Selbstgerechtigkeit. Ein Club der Selbstgerechten. Wer braucht denn sowas? Eine ähnliche Wirkung hat das Verständnis vom Gedächtnismahl à la Zwingli. Es besagt ja, dass Christus beim Abendmahl nicht als der Danken, Gegenwärtiges, sondern wer am Abendmahl teilnimmt, soll sich in seinen Gedanken zur Kreuzigung von Jesus zurückversetzen. Auch das ist ja grundsätzlich nicht falsch, aber es hat einen Haken. Die Teilnahme am Abendmahl wird noch einmal zu einer Leistungsprobe für den gläubigen Menschen, denn er muss sich Christus und das Kreuz in Gedanken vorstellen, vergegenwärtigen können. Nun ist es so, dass das vielen Menschen nicht besonders schwer fällt, sich in der Vorstellung an einen anderen Ort oder in eine andere Zeit zu beamen. Ohne konkrete Anleitung dazu fällt es aber nun doch nicht allen wirklich leicht. Das Problem dabei, es liegt wieder an mir. Das heißt, nie, wie nah mir Christus im Abendmahl kommt, hängt davon ab, wie intensiv ich mir das Geschehen am Kreuz vor meinem inneren Auge vorstellen kann. Obwohl im Brot und Kelch sichtbare Zeichen der Güte Gottes vor uns stehen und sogar körperlich spürbar werden könnten, sollen sich die Feiernden auf sich selbst und ihre Vorstellungskraft zurückziehen. So praktiziert und in erster Linie Erinnerung an das Opfer von Jesus verstanden wird das Abendmahl zum fordernden Gesetz, das die einen in die Verzweiflung treibt und die anderen stolz auf die eigene Leistung werden lässt. Urteile für dich selbst, ob das wirklich die Absicht von Jesus gewesen sein kann, einen Elite-Club zu gründen, dessen Mitglieder sich gegenseitig immer wieder auf die Schultern klopfen und sich gegenseitig bestätigen, wie toll sie es doch hinkriegen und andere beschämt zurücklassen. Ich meine, das kann es irgendwie nicht sein. Aber wie denn dann? Schauen wir uns nochmal den Text an, die Verse 19 und 20 aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese es auch nochmal. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was können wir jetzt aus der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus über seine Bedeutung und seinen Sinn erkennen? Es ist fast banal, aber es ist die erste, ganz einfache und doch entscheidende Erkenntnis bei der Einsetzung des Abendmahls: ist Jesus Christus derjenige, der in erster Linie handelt. Er ist der Haupthandelnde. Die nächste Folie bitte. Er ist es, der seine Jünger zum Mahl einlädt. Er handelt als der Gastgeber, der diese Zeremonie da leitet. Er nimmt das Brot, bricht es, betet darüber und reicht es an die Jünger weiter. Und er ist es, der den Kelch nimmt, ihn segnet und an die Jünger weiterreicht. Wenn also die christliche Gemeinde Abendmahl feiert, versammeln wir uns um den Tisch des Herrn. Jesus ist immer noch, und zwar bis heute und bis zu seinem Wiederkommen, der Gastgeber, der Einladende und derjenige, der die Gaben austeilt. Luzi und ihr Team sind nur die Helferinnen und die Helfer. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und ist dort als der Erhöhte und lebt dort als der Erhöhte und ist deswegen nicht leibhaftig anwesend. Aber er ist doch durch sein Wort und seinen Geist bei seinen Jüngerinnen und Jüngern da. Und das wird ausgeklammert, wenn der Fokus allein auf dem Erinnern liegt. Im Abendmahl handelt Jesus in der Vollmacht Gottes an seine Nachfolgerinnen und Nachfolgern und die Gemeinde empfängt aus seiner Hand. Aber auch die Jünger handeln beim Abendmahl. Silas ist also nicht nur ein passives über sich ergehen lassen. Die Jünger lassen sich beim Mahl von Jesus beschenken. Sie nehmen Brot und Wein freiwillig entgegen. Die Handlung der Jünger besteht darin, dass sie von ihrem Herrn empfangen. So kann man sagen, im Abendmahl handelt sowohl Jesus als auch die Jünger. Der Herr hat die Initiative und gibt seine Gaben und die Jünger nehmen das Gegebene an. Jesus handelt, er teilt Brot und Kelch an die, die mit ihm dort sitzen, aus und er redet. Mit den Worten deutet er, interpretiert er das, was er tut. Und wesentlich dabei ist, Handlung und Worte gehören hier unbedingt zusammen. Hätte Jesus geschwiegen, wäre es an den Jüngern gewesen, sich selbst eine Bedeutung zu überlegen. Aber sie würden dabei über den Willen von Jesus zumindest nicht hundertprozentig Bescheid wissen. Und natürlich hätten sie dann auch annehmen können, dass es eventuell ein magischer Vorgang sein könnte, der auch ohne Worte und Verstehen wirksam ist. Beides wird aber dadurch ausgeschlossen, dass Jesus sie selbst deutet. Das Abendmahl ist meines Erachtens kein magisch wirkender Vorgang, sondern eine Handlung, deren Wirksamkeit an das Wort gebunden ist. Dass der Stifter, also Jesus, spricht und dass die Teilnehmer hören und annehmen sollen. Das Abendmahl ist auch keine Handlung, der die Jüngerinnen und Jünger je nach ihrer persönlichen Einsicht eine Bedeutung geben sollen, sondern die Bedeutung ist von Jesus bereits gegeben. Wir müssen über die Bedeutung nicht mehr länger rätseln. Wichtig ist auch, dass Jesus nicht nur sagt, dass er den Jüngern etwas geben will, er gibt tatsächlich. Hier wird nicht nur eine Lehre übermittelt, so und so müsst ihr das in Zukunft machen. Nein, es wird eine Handlung wirklich ausgeführt. Das sagt zunächst, dass das Wort von Jesus nicht nur erklärendes und deutendes Wort ist, sondern dass es sich in Vollmacht ereignet. Es ist das Wort des Schöpfers, das tut, was es spricht. Das Abendmahl ist also eine Handlung, die durch das Wort von Jesus gedeutet wird. Dritte und letzte Beobachtung: Im Abendmahl schenkt Jesus seinen Jüngern die Frucht seines Sterbens. Die dritte Beobachtung richten wir auf die sogenannten Deuteworte. Was meint Jesus, wenn er sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut? Zunächst sollten wir im Hinterkopf haben, Jesus spricht diese Worte am Abend vor seinem Tod. Und Jesus sitzt leibhaftig mitten unter seinen Jüngern. Und schon von daher legt sich eine Interpretation nicht nahe, die die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut von Jesus favorisiert. Auch seine Jünger haben das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit in den Einsetzungssinne verstehen können. Das ist in den Einsetzungsworten kann eigentlich nur als das bedeutet verstanden werden. Ich denke, das hat der Zwingli schon richtig gesehen. Es ist also von Jesus eine symbolische Handlung gemeint. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Alle, die schon eingeschlafen sind, jetzt wieder schütteln. Jesus sagt, das ist mein Leib und identifiziert es jetzt mit dem Brot. Und er sagt, das ist mein, dass dieser Kelch mein Blut ist. Er setzt das also gleich. Er setzt seinen Leib mit dem Brot und den Kelch mit seinem Blut gleich. Und so gibt er Brot und Wein an seine Jünger weiter. Die Jünger empfangen also das Brot als Christi Leib und den Wein als Christi Blut. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Der alte Streit, ob es nun ist oder bedeutet, meint, ist dahingehend irreführend. Es geht nicht um ein Entweder-Oder. In dem, was Jesus tut und sagt, sind offensichtlich beide Aspekte drin. Die Frage, ob es sich beim Abendmahl um eine Realität oder ein Symbol handelt, ist von daher müßig. Denn in der symbolischen Handlung ist die gemeinte geistliche Realität tatsächlich inbegriffen. Sie ist da, sie ist gegenwärtig. Fragen wir nochmal weiter. Was meinte Jesus damit, wenn er das Brot mit seinem Leib gleichsetzt? Der Begriff Leib meint ja mehr als Körper. Er steht für das ganze Leben. Dieses sein Leben will er seinen Jüngern als Lebensmittel geben. Genau diesen Gedanken finden wir in Johannes 6 bestätigt, in der sogenannten Brotrede. Dort fordert Jesus auf, seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken. Und das führt bei manchen Zuhörern zum Bruch mit Jesus. Sie sagen, wer kann diese Rede hören und gehen aus der Jüngerschaft fort? Sein Leben, das Jesus hier seinen Jüngern anbietet, das er ihnen schenkt, ist das todgeweihte Leben. Damit zeigt er den Jüngern, dass nicht nur sein bis dahin gelebtes Leben gemeint ist, sondern dass jetzt auch, dass er sein zugute. Das, dies ist mein Leib für euch, lesen wir sowohl hier im Lukas-Text als auch im 1. Korintherbrief bei Paulus. Für euch. Für dich, für mich. Und auch im angesprochenen Kapitel 6 des Johannesevangeliums, das ja nicht direkt vom Abendmahl berichtet, wird aber gerade dieser Sinn des Brotbrechens sehr treffend wiedergegeben. Jesus sagt da, ich bin das Brot des Lebens. Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. In der Einsetzung des Abendmahls in der Nacht, als er verraten wurde, bleibt das nicht nur Rede von Jesus, sondern wird jetzt tatsächlich zur Handlung. Indem Jesus das Brot den Jüngern hinreicht, das sein Leben bedeutet, das er für sie in den Tod gibt, schenkt er den Jüngern im Voraus das Heil und das Leben, das aus seinem Leben hervorgehen wird. Bei der Deutung des Kelchs mit den Worten, dies ist mein Blut, sagt er im Grunde noch einmal dasselbe. Nur wird hier der Bezug auf den gewaltsamen Tod noch deutlicher. Der Tod von Jesus soll für seine Jünger zu einer Macht der Rettung werden. Und weil durch seinen Tod auch die Vergebung der Sünden geschieht, kommt es zugleich zur Aufrichtung des neuen Bundes. Das heißt, im Abendmahl werden eigentlich nicht zwei verschiedene Gaben ausgeteilt, sondern nur eine einzige, die aber in zweierlei Gestalt, wie man das sagt, eben Brot und Kelch. Das, was wir im Abendmahl als Gabe bekommen, ist letztendlich der Ertrag, die Frucht, vielleicht kann man auch sagen, der Gewinn aus dem Sterben von Jesus. Und was ist das? Was ist die Frucht? Was ist der Gewinn? Versöhnung, bitte? Ewiges Leben. Versöhnung mit Gott und ein Anrecht, in den neuen Bund einzutreten. Genau. Wenn man diese drei Beobachtungen sich vor Augen hält, dann wird deutlich, im Abendmahl wird das Evangelium sichtbar und lebendig. Im Evangelium von der Rechtfertigung gehören Gnade und Glaube aufs Engste zusammen. Gott schenkt und der Mensch nimmt dankbar an. Genauso handeln im Abendmahl beide, Gott und der Mensch. Gott schenkt dem glaubenden Menschen die Frucht vom Kreuzestod von Jesus Und der Mensch handelt darin, indem er quasi jedes Mal neu in den Bund, in den neuen Bund mit Jesus einschlägt. Das ist doch Grund genug, das Abendmahl mit Freude zu empfangen und zu genießen, es wirklich zu feiern. Und daraus kann dann wirklich unser Lob und unsere Dankbarkeit erwachsen. Gott schenkt und wir antworten, jedes Mal neu. Und das Abendmahl ist die Gelegenheit, Gottes Gnade durch das Essen und Trinken von Brot und Wein bzw. Traubensaft sogar körperlich zu spüren. Gottes Gnade dürfen wir schmecken. Das ist doch wunderbar. George Bisley Murray, ein englischer Neutestamentler, hat einmal von der Taufe gesagt, sie wäre das von Gott bestimmte Rendezvous der Gnade mit dem Glauben. Das trifft meines Erachtens auch auf das Abendmahl zu. Vielleicht könnte man, wenn jemand diese Frage vom Anfang stellt, was wir denn im Abendmahl eigentlich tun, so antworten. Weißt du, wir treffen uns mit unserer Glaubensfamilie zu einer Verabredung mit unserem Herrn. Er lädt uns ein. Er ist als der Auferstandene mitten unter uns und beschenkt uns jedes Mal neu mit seiner Gnade und mit seiner Liebe. Gott stärkt damit in Gnade sogar schmecken. Das ist wunderbar. Gott stärkt damit enorm unseren Glauben und wir bestätigen ihm, ja, ich und wir gehören dazu und wir schlagen jedes Mal neu in diesen Bund mit ihm ein. Oder man kann es auch so sagen, das Abendmahl ist ein wunderbares Rendezvous der Gnade mit dem Glauben. Amen.